So, vielen Dank, habt ihr toll gemacht. Ich bin leider etwas erkältet, kann nicht so laut reden, deshalb die Bitte, macht einen kleinen Kreis um mich. Mein Thema wird sein, die Energiewende. Blick zurück, Blick nach vorne. Ich denke, ihr habt es mitgekriegt, in Berlin entwickelt sich eine große Koalition. Ich würde sagen, es ist eine große Koalition der Brandstifter und sie zündeln an der Klimakatastrophe. Sie zündeln mit Kompromissen, mit Vorteilen für die Industrie. Sie zündeln mit Nichtbeachtung der Chancen der Energiewende. Es ist wichtig, dass wir dies kritisch beobachten und nicht zulassen. Der Zubau der erneuerbaren Energien im Jahr 2010, 2011, 2012 war gigantisch. Circa 7 Megawatt pro Jahr, Entschuldigung, 7000 Megawatt natürlich, das heißt so ungefähr der Gegenwert von 7 Atomkraftwerken. Etwas grob gerechnet, aber so kann man sich's merken. 2013 haben wir nur noch die Hälfte geschafft. 3,5 Gigawatt, 3500 Megawatt, 3,5 Atomkraftwerke kamen hinzu als erneuerbare Energien. Das heißt, da steht jemand auf der Bremse. Das, womit man Investoren am besten verunsichert, ist, dass man ihnen die klare Perspektive bei ihren Anlagen, bei ihren Investitionen nimmt und sagt, naja, vielleicht kriegt er noch was, vielleicht wird es auch nichts mehr. Seid vorsichtig. Die Menschen sind vorsichtig geworden. Ich glaube, die Energiewende Heilbronn zum Beispiel hat mit der Energeno dieses Jahr noch ein richtig großes Projekt geschultert. Das war toll, scheint auch zu funktionieren finanziell. Aber ganz viele von denen, die da wirklich immer an vorderster Front dabei waren, machen zurzeit nichts mehr mit Solarenergie. Das heißt, es ist der Merkel-Regierung und Co. wirklich gelungen, die Energiewende entscheidend zu bremsen. Und die Profiteure davon sind natürlich hinter uns die EnBW und etwas weiter weg RWE, E.ON und Vattenfall. Die haben nämlich gemerkt, dass sie auf dem völlig falschen Pferd sitzen und ihre alten Kraftwerke, ihre Großkraftwerke und auch die Spur der Investitionen in die falsche Richtung gelegt haben. Die bauen immer noch Kohlekraftwerke in riesigem Umfang und legen sich fest und sind damit auch gebunden in der Weise, die uns zu massivsten Gegnern macht. So funktioniert die Energiewende nicht. Interessant war vielleicht so im Rückblick des Jahres, Mastio, der neue Vorsitzende der EnBW, hat im Haus der katholischen Kirche vor 2 Wochen, 3 Wochen ungefähr eine Rede gehalten. Ich glaube, so viel Kreide konnte der gar nicht essen, wie er da hinterher wieder herausgewirkt hat. Ich glaube ihm nur die Hälfte. Ja. Er sagte schon, dass sich die Großkonzerne auch bewegen müssen und dass die Reise in Richtung der erneuerbaren Energien geht, aber ich sehe davon gar nichts. Ich sehe die bunte Werbung der EnBW an ihren uralten Kraftwerken, Wasserkraftwerken an den Schleusen. Diese Wasserkraftwerke, die gibt es seit 30, 40 Jahren, die machen nichts mehr, nichts weniger und schon mal gar keine Energiewende. Die sind natürlich trotzdem sinnvoll, aber so funktioniert Energiewende nicht. Die große Kampfschiene der Investoren, der Fonds und der Großindustrie lautet Offshore-Windenergie. Damit lässt sich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Geld verdienen und es gab eine schöne Absprache mit Merkel. Erstens werden die Risiken von den Bürgern getragen, sprich wir zahlen seither dafür, dass die Investitionen sich noch nicht lohnen, weil die Netze noch nicht fertig sind für Offshore. Und zweitens bekommt die Offshore-Windenergie mehr Geld als alles andere. Viel mehr Geld als Windenergieanlagen an Land und auch inzwischen deutlich mehr Geld als Solarkraftwerke. Das ist ein Skandal, muss man ganz klar so sagen. Damit werden die Großinvestoren geködert, gefördert und wieder zahlt der Bürger mit dem Strompreis. Die Investitionsrichtung, so wie ich das durchschaue, geht teilweise inzwischen eher Richtung England, weil dort die Windenergie verfügbarer ist und der Abstand zur Küste von Naturschutzgründen her nicht so groß ist. Das heißt, da ist es lohnender. Da spazieren wahrscheinlich inzwischen EnBW und Vattenfall. Und was aus der Nordsee wird, das lasse ich mal ziemlich offen. Eine Geschichte, die dieses Jahr passiert ist, man kann sie mit einem gewissen Schmunzeln betrachten, war der Konkurs der Windreich AG. Ich weiß nicht, ob ihr da ein bisschen was mitgekriegt habt. Ich hoffe, keiner von euch hat investiert dort. Ein ziemlich windiger Verein, Windreich, das passt schon. Willy Balz, nicht unbedingt ein Visionär, aber vielleicht schon einer, der entdeckt hat, dass man da in einem bestimmten Bereich Geld machen kann, nämlich mit Windrädern. Hat das getan, über viele Jahre. Er hatte Menschen an seiner Seite, die wir bestimmt nicht zu den Protagonisten der erneuerbaren Energien zählen würden. Zum Beispiel Walter Döring, ex-stellvertretender Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Die waren immer auf Werbetour, um Geld einzutreiben. Und das Ganze war, böse gesagt, ein Schneeballsystem. Klein angefangen, bisschen was verdient, größer geworden von den Einnahmen, die dazu kamen. Die alten Eigentümer abgespeist, noch größer geworden, damit wieder ein bisschen an Dividende bezahlt, noch größer geworden und rein in die Offshore-Windenergie, das größte Projekt aller Zeiten, weit voraus der Konkurrenz und bumm, dann mit der Nase gegen die Wand. Insolvenz im Frühsommer dieses Jahres. Ich glaube, da sind viele Leute Geld losgeworden und man konnte sehen, so geht es nicht. Ja? Das, was wirklich funktioniert, sind kleine, genossenschaftliche Windenergieanlagen, die mit wenig Ertrag letztlich auskommen, bei denen auch ein Stück Idealismus immer dabei ist. Dazu zwingt uns die Politik mit diesen knappen EEG-Vergütungen und diese unverschämten Aussagen, zum Beispiel von Rösler, der Zahnarzt in München bezieht sein Geld von der Solaranlage, die arme Rentnerin in Berlin finanziert, ist Quatsch. So viel Geld verdient damit niemand. Ich persönlich bin beim Windrad in der Nähe von Emmendingen dabei. Das ist inzwischen auch in Betrieb. Das ist das größte von der Dimension her, was derzeit in Baden-Württemberg läuft. Ähnlich wie das Ingersheimer Windrad, nur mit einem noch größeren Rotor auf der Anhöhe des Schwarzwaldes. Praktisch das einzige große, was meines Wissens jetzt dieses Jahr hier in Betrieb gegangen ist. War auch nur deshalb so, sage ich mal in Anführungszeichen, schnell möglich, weil es eine Repowering-Anlage war. Sonst wären die Auflagen und Zeiten, bis das in Gang kommt und bis es genehmigt wird, noch länger gewesen. Das heißt, die Repowering, Entschuldigung, heißt, dass vorher an dem Standort schon ein Windrad war, wesentlich kleiner. Das heißt, ein Teil der Umweltauflagen war sozusagen erfüllt und es war leichter zu genehmigen. Ja? Aufgestockt sozusagen, genau. Die Energeno hat eine große Anlage gebaut. Das Windrad Ingersheim läuft. Ich weiß nicht, ob welche von euch mit dabei sind. Es läuft im, würde ich mal sagen, finanziell leicht gewinnbringenden Bereich, wenn der Wind gut steht. Was sozusagen wirklich erfolgreich war, waren die Prognosen. Also das hat sehr genau die Windenergie produziert, die prognostiziert war für ein Durchschnittsjahr. Nur ist dieses Jahr zum Beispiel schlechter. Also der Zahnarzt aus München wäre nicht zufrieden. Wir sind es schon, wir sind Idealisten und wir wollen die Energiewende und wir wollen das Klima schützen. Das ist ganz wichtig. Also die Energiewende wird wieder mehr zu unserer Sache, wird mehr dezentral und braucht Power. Es gibt weitere Pläne, Bönnigheim ist in Planung und es gibt viel Widerstand, es gibt viele Sachen. Bleibt dran an dem Thema. Ich erzähle noch zwei, drei Worte einfach zur Geschichte. Blick zurück. Sprüche, die es mal gab, auch von unserer, würde ich sagen, Frau Merkel, die mal Umweltministerin war. Damals hat sie gesagt, Sonne, Wasser oder Wind können auch langfristig nicht mehr als 4% unseres Energiebedarfs decken, Strombedarfs genauer gesagt. Man weiß, aus welchem Holz aus welchem Baum dieses Holz geschnitzt ist. Also betrachten wir das Ganze kritisch. Habt ihr ungefähr ein Gespür dafür, wie viel erneuerbare Energien im Strombereich letztes Jahr unterwegs waren? Mehr als 4 auf jeden Fall, ja. Weit mehr. 20 ist schon ganz gut, 12 ist viel zu wenig. 25% ungefähr, genau. Also die 4% haben wir schon lange, lange, lange hinter uns gelassen, leider die Frau Merkel noch nicht. An tatsächlich geleisteter Energie. Ja, also reale Einspeisung, genau. 25% ungefähr. Gute Frage. Okay, noch ein Zitat. Ihr kennt es vielleicht, wir sind ja hier alle weltberühmte Ananaszüchter. Wisst ihr, wer es dazu gemacht hat? Ein Herr Großmann, bis vor kurzem der Chef von RWE. Der hat gesagt, Photovoltaik in Deutschland ist so absurd, wie in der Arktis Ananas züchten. Willkommen, liebe Ananaszüchter. Wir machen weiter damit, glaube ich. Ich erzähle euch noch zwei, drei Worte zum Strompreis. Weil das, Entschuldigung, gern fragen. Irgendwann vielleicht auch. Die Form von Klimakatastrophe wollen wir, glaube ich, nicht sehen, dass es in der Arktis dann wirklich Ananaszüchtung gibt. Mit Solarenergie. Okay, aber dann weiß ich nicht mehr, wie wir hier zu unserem Trinkwasser kommen. Okay, der Strompreis ist natürlich immer im Fokus gewesen dieses Jahr. Riesige Kampagne der Energieerzeuger und der Lobbyverbände, ähnlich wie letzten Herbst auch. Immer wenn die EEG-Umlage kommt, nutzen die das als Einfallstor für ihre Propaganda. Dabei werden Lügen verbreitet ohne Ende. Wer den Strompreis heutzutage mal auseinandernimmt, wie viele einzelne Bausteine der enthält, der kommt richtig ins Staunen. Ich versuche es mal. Es ist unanschaulich, aber ich kann versuchen, es euch so gut wie möglich klarzumachen. Es sind 14 Einzelkomponenten, aus denen sich das zusammensetzt, was ihr da für die Kilowattstunde bezahlt. 14 Stück, das muss man sich mal vormachen. Das sozusagen berechtigste und nachvollziehbarste ist die tatsächliche Kosten für Stromerzeugung und Vertrieb. Ihr zahlt ungefähr zwischen 28 und 29 Cent und davon macht es ca. 7,6 Cent aus. Das ist sozusagen wirklich die Gestehungskosten der Energie. Die sind okay. Dann kommt hinzu Netzentgelte und Transport. Da wird es schon ein bisschen fragwürdiger. Das sind auch wieder 7%. Natürlich brauchen wir Stromnetze. Aber da gibt es auch welche, die richtiges Interesse daran haben, damit Geld zu verdienen, die uns abzocken. Das heißt, je weniger Stromnetz, desto billiger wird der Strom. Habt ihr das mal in der Zeitung irgendwo gelesen? Wird keiner weiter verbreiten. Das tut nämlich der Industrie weh. Das ist eine Wahrheit, die eher wir verbreiten müssen. Dann kommt noch so eine kleine Funktion, wo unser Staat immer mehr verdient, je teurer alles wird. Die Mehrwertsteuer. Ja? Je teurer der Strom wird, umso mehr freuen sich die Leute in Bonn über ihr Steuersäckel, was sich füllt. 4,4 Cent pro Kilowattstunde. Riesensauerei. Ja? Muss nicht sein. Stromsteuer 2,04 Cent. Inzwischen auch fragwürdig. Wenn wir sagen, wir wollen die erneuerbaren Energien fördern und investieren darin, müssen wir nicht auch noch sozusagen die Stromsteuer berappen. Das ist nicht so ganz stimmig.
Wir werden Mehrwertsteuer zahlen.
Genau. Ja.
Warum zwei Steuern auf ein Produkt?
Damit all die schönen Pläne, die uns die Politiker verkaufen wollen, finanzierbar sind. Ja. Hat nichts mit dem zu tun, was wir als Bürger wollen und brauchen. Die Konzessionsabgabe 1,98 Cent. Und jetzt kommt sozusagen der Zusammenstellungsteil der EEG-Umlage. Letztes Jahr waren es insgesamt 5,3 Cent. Und davon ist das, was sozusagen wirklich den erneuerbaren Energien zugutekommt, gerade mal 2,2 Cent. Alles andere sind auch wieder so versteckte Abgaben und ungerechte Geschichten. Zum Beispiel Industrieprivileg, also die Befreiung dieser wunderbar energieintensiven Betriebe. 1,3 Cent, also schon ein großer Anteil von der EEG-Umlage, geht an die Industrie, die damit profitiert. Dann ist sozusagen eine Fehlkonstruktion in diesem EEG-Gesetz drin, nämlich je billiger der Strom an der Börse wird, umso teurer wird die EEG-Umlage. Wieder zahlen die Privatkunden und die Industrie kommt billiger davon. EEG-Umlage hat sozusagen damit eine Schwachstelle, dafür haben wir bezahlt 0,68 Cent dieses Jahr. Dann gab es eine Fehlberechnung im Jahr 2012, die kostet uns auch 0,68 Cent. Dann kommen noch zwei Sachen, weiß ich nicht, das sind so Finanzgeschichten, Marktprämie, wenn jemand weiß, was das ist, bitte melden. 0,16 Cent.
Mit der Windkraft und EEG zusammen. Und soll über Direktvermarktung, das ist relativ kompliziert.
Komplizierte Geschichten.
Ja.
Okay, lassen wir mal einen kleinen Teil kompliziert sein, wenn es nicht so riesig ist. Okay, drücken wir ein kleines Auge zu. Dann gibt es noch eine Liquiditätsreserve, das hätte ich manchmal auch ganz gern. 0,16%. Leider fehlt uns diese Liquiditätsreserve im persönlichen Geldbeutel, aber es ist auch nicht so richtig viel. Also. Dann gibt es noch den größten Knaller, den im Prinzip die Regierung Merkel produziert hat, die Offshore-Haftungsumlage. Die gehört nicht zur EEG-Umlage, sondern die ist unabhängig davon. Das heißt, wir sichern ab, wenn die Windanlagen im Wasser fertig sind, aber keine Leitungen da sind und zahlen dafür von jedem Kilowatt 0,25 Cent. Auch nicht so ganz ohne. Dann gibt es noch eine Entlastung der Industrie beim Netzentgelt, weil ihr habt ja vorhin gehört, dass die Netze mit 7 Cent pro Kilowattstunde auch nicht so ganz billig sind. Das heißt, da flucht natürlich die Industrie auch, wenn sie für die Leitungen zahlen muss. Und deshalb müssen wir der Industrie ein kleines bisschen entgegenkommen und zahlen da auch 0,33 Cent. Also richtig viele Geschichten. Dann gibt es noch einen Punkt, der ist so nahe dran an der EEG-Umlage, die Kraft-Wärme-Kopplungsumlage. Die ist okay, aber das ist wieder mal auch nur ein ganz kleiner Teil, 0,13 Cent. Ich fasse es jetzt mal andersrum zusammen, dass ihr es ein bisschen anschaulicher vor Augen habt. 50% unserer Strompreise sind Abgaben und Steuern. Ja? Die sind einfach weg. Die haben im Prinzip nichts mit dem Stromverbrauch zu tun. 8,8% zahlen wir als private Stromverbraucher an die Industrie. Ja? Wenn ihr mal im Internet gucken wollt, kann ich sehr empfehlen, den Vortrag vom Heiner Blasenbrei-Wurz, den er in Ludwigsburg gehalten hat vor 2 Wochen. Bei Flügel TV gibt es das Ding richtig gut aufgedröselt. Was da alles drinsteckt, ist es eine unglaubliche Sauerei. Und seine spannendste Grafik, wo ich sogar noch wirklich gestaunt habe, ist die Schere, wie die Energiepreise, Strompreise der privaten Haushalte und die Strompreise der Industrie auseinandergehen. Das sieht wirklich so aus. Seit 10 Jahren ungefähr eine richtige Schere. Unglaublich. Ja? Wenn man sich das mal klar macht, dann wird man richtig wütend. Die Summe aller Industrieprivilegien macht 8,8% unseres Strompreises auf. Und jetzt kommt sozusagen der Anteil, den wir wirklich an Gutem tun. Das sind gerade mal 7,7% des Strompreises. Das sind die Förderkosten innerhalb der EEG-Umlage. Wer das weiß, kann diese Propaganda, die die großen Stromkonzerne und die Lobbyorganisationen verbreiten, schon etwas kritischer betrachten. Schaut euch das Video auf Flügel TV an, wenn ihr die Gelegenheit dazu gehabt. Es sind zwei Teilen. Man findet es. Vortrag war am 6.11., glaube ich, Energiepreise mit und ohne Energiewende war das Thema. Und das war richtig gut recherchiert, was er da gemacht hat. Ihr seht, dass ich auch noch davon profitiert habe. Weil wir heute keine Anlage dabei haben und ich auch nicht so stimmgewaltet bin, würde ich jetzt vielleicht noch kleine Fragerunde machen. Ich würde sagen, die Energiewende ist notwendig. Sie wird sicher nicht zum Stillstand kommen, aber im Moment stehen ein paar Leute auf der Bremse. Und ich persönlich würde sagen, ich würde mir wünschen, dass die Tochter von Hermann Scheer, die in der SPD im Bundestag sitzt und auch bei dieser Energieberatungsgeschichte zur Großen Koalition dabei war, nicht zu sehr weint über diese Schrecknisse, die da zurzeit passieren. So geht es nicht, SPD. So geht es auch nicht, CDU. Die Klimakonferenz in Warschau ist ziemlich gescheitert. Die Umweltverbände und NGOs sind rausgegangen, haben gesagt, so nicht. Und ich glaube, das ist auch unsere Einschätzung als energiepolitisch aktive Menschen, so nicht.